Wie gesagt, predige ich über die Geschichte von dem verlorenen Sohn in Lukas, Kapitel 15, ab Vers 11. Jesus sprach aber, ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zukommt. Der aber verteilte seine Habe unter sie. Und nicht viele Tage danach nahm der jüngere Sohn alles mit sich und zog hinweg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen durch ein zügelloses Leben. Nachdem er aber alles durchgebracht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und fühlte Erbarmen, lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Doch der Vater sagte zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Kleid heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße und holt das gemästete Kalb, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigentanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Doch sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sagte zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Dirnen aufgezehrt hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Da sagte er zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden und war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich denke, dass ihr alle wissen, was ein Playboy ist. Ich denke da an einen jungen Mann. Oft ist es der zweite Sohn einer Familie, nicht immer zum Glück. Der zweite Sohn einer Familie, der erste ist fleißig, er übernimmt sozusagen das Geschäft. Er wird später mal diesen Bauernhof hier weiterführen. Da ist sozusagen die Rolle des Fleißigen und Ernsten schon besetzt. Und der zweite versucht es dann oft, sagt, gut, lass den ruhig das Geld verdienen, ich gebe es aus, damit es auch unter die Leute kommt. Und so ist auch dieser zweite Sohn hier in der Geschichte solch einer, der mehr so ein Playboy sein möchte, nach dem Motto Wein, Weib und Gesang. Das liebe ich, und er möchte von seinem Vater dazu das nötige Kapital haben, damit er auch eine Grundlage für sein Vergnügen hat. Er bittet ihn also vorzeitig um das Erbe. Auf gut Deutsch, er erklärt den Vater eigentlich für tot, denn das Erbe erhält man ja normalerweise erst, wenn der Vater gestorben ist. Da der Vater ein Bild für Gott ist, erklärt eigentlich in dieser Geschichte auch der Mensch Gott für tot und sagt, es ist doch viel besser, wenn ich mein Leben selbst gestalte, mich selbst verwirkliche. Der liebe Gott ist zwar da, das weiß ich natürlich, aber letztlich brauche ich ihn ja nicht. Der Vater schweigt und gibt ihm alles, was ihm zusteht. Alles ist nicht etwa die Hälfte. Nach dem Gesetz von Mose bekommt der älteste Sohn 2/3 und der Rest wird dann den anderen Kindern verteilt. Das nur noch ein Kind war, bekäme er also dann 1/3 des Vermögens des Vaters. Das war sicher ganz schön viel. Nun geht er also mit diesem Kapital los, um sich selbst zu verwirklichen. Er geht in ein fernes Land, das ist sehr gut zu verstehen, praktisch in eine Umgebung, wo ihn keiner kennt, wo er völlig unkontrolliert sich ausleben kann. Das einzige Problem, was er jetzt hat, er ist sozusagen vom Nachschub abgeschnitten. Er hat nur das, was er im Moment gerade hat, und dann kommt nichts mehr nach. So technische Vergleiche hinken immer, aber ich gebrauche doch einen. Es wäre so, wie wenn die Autobatterie der Lichtmaschine sagt, ich brauche dich nicht mehr, ich habe jetzt genügend Strom für den Rest aller Fahrten, die wir machen werden. Wir wissen, dass das nicht weit führen würde. So ist das, wenn ein Mensch ohne Gott unterwegs ist im Leben. Er hat eigentlich keinen Anschluss an eine bleibende Energiequelle, sondern wird nur das bisschen, was er zu bieten hat, mit vollen Händen irgendwie verteilen und einsetzen. Die Frage wäre, was ist denn eigentlich unser Kapital, mit dem wir uns sozusagen auf den Weg machen im Leben? Ich denke nicht an das Kindersparbuch, sondern da gibt es ja sicher andere Dinge. Eine Frage, die man sich selber beantworten könnte, ich will nur ein paar Punkte antippen. Ein Hauptkapital, das jeder hat, ist Zeit. Kann man mit vollen Händen ausgeben, man weiß allerdings nie, wie lange man sie wirklich zur Verfügung hat. Ein anderer Punkt ist Gesundheit. Jemand sagte mal, als junger Mensch ruiniert man seine Gesundheit, um das Geld zu erwerben, und als Alter türmt das Geld auf, und als älterer Mensch, dann gibt man das Geld wieder aus, um die Gesundheit wieder herzustellen oder zu retten. War zwar nur ein Scherz, aber Gesundheit ist ein wesentlicher Punkt des Kapitals. Begabungen gehören dazu. Sexualität ist ein wesentlicher Punkt. Vertrauen, Intelligenz. Ja, und da gibt es sicher noch viele andere Dinge. Dieser junge Mann lebte über seine Verhältnisse. Das kommt uns ja ein bisschen bekannt vor, wenn wir so an unsere Gesellschaft denken, auch an die Staatsverschuldung und solche Dinge. Da wird oft über die Verhältnisse gelebt. Ja, und irgendwann ist er dann hohl und leer gebrannt. Es kommt nichts mehr. Er hat alles ausgegeben. Die Selbstverwirklichung war keine schöne Illusion, sondern führte zu einer großen Ernüchterung, und er weiß nicht mehr weiter. Gleichzeitig gibt es in dem Land noch eine Wirtschaftsrezession, vielleicht eine Inflation, die Bibel nennt sie teure Zeit. Ja, und dann weiß er nicht mehr weiter. Er brach auf, um unabhängig und selbstständig zu sein, und am Ende in unserer Geschichte endet er genau in der Abhängigkeit. Das heißt, er hängte sich an einen Bürger, der wollte ihn vielleicht gar nicht haben. Er klebt sich an ihn und sagt, du musst mich nehmen, du bist meine letzte Hoffnung. Und er schickt ihn dann zu den Schweinen, um diese niedrige und von Juden verachtete Arbeit zu tun. Das ist interessant. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal den Römerbrief gelesen hat, Kapitel 7. Da ist die Rede von einem Menschen im Widerspruch, der genau das Gegenteil von dem erreicht, was er will. Da heißt es, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Ja, an seinem Beispiel, er wollte als Gutes unabhängig sein, aber er und das Leben sinnvoll gestalten, aber er hat genau das Gegenteil erreicht. Er wurde abhängig und verarmte vollständig. Auch unter uns gibt es viele Menschen, die abhängig werden, obwohl sie eigentlich ja unabhängig sein möchten. Abhängig von Alkohol, von Nikotin, von Tabletten, von Lügen, von den Meinungen anderer Leute, abhängig vom Geld und der Art, wie man damit umgeht oder es erwirbt. Mancher kommt zu einer Spielsucht oder das Fernsehen bindet ihn. Mancher wird aggressiv, der andere vielleicht eher depressiv. Vielen sieht man es an ihrem Gesichtsausdruck an, dass ihr Leben vorzeitig geprägt ist von sehr viel Härte und Enttäuschung. Und statt Freiheit erntet er also Zerbruch. Die Selbstachtung ist völlig vorbei. Wenn er morgens in den Spiegel geguckt hätte, falls er überhaupt noch irgendwo einen gefunden hätte, hätte er schnell wieder weggeguckt oder eine Grimasse gezogen, gesagt, das bist du, hätte ich ja nie gedacht, dass du mal so aussiehst. Ich kenne ein Lied, was Sie vielleicht nicht kennen, das heißt, auf dem eigenen Weg verirrt, in der Sünde und verführt. Und dann geht es weiter in dieser Richtung. Das heißt, er hat sich selbst in den Schlamassel hinein manövriert. Ja, was nun? Heute würde man sagen, versuch's doch mal mit der Sozialhilfe. Wie ist das dann? Oder vielleicht gibt's ja einen Sozialarbeiter für deinen Fall, für so Leute wie dich. Oder wie wär's denn mit einer Selbsthilfegruppe für dich und Leute, denen es genauso geht wie dir? Er könnte mit Recht von einer Zweiklassengesellschaft reden. Da gibt's die Besitzenden und die Armen. Selbst das Wort neue Armut würde bei ihm irgendwie zutreffen. Ja, und wenn er gar nicht mehr weiter wüsste, bliebe ja noch der selbstbestimmte Tod. Er könnte sich das Leben selbst nehmen und damit einen Schlusspunkt setzen unter diese unrühmliche Karriere. Nein, hier steht, er geht in sich. Das muss man sich jetzt bildlich mal vorstellen. Ja, er geht in sich, das heißt, er besucht sich selbst. Er lernt sich selbst von innen kennen. Man könnte auch sagen, er kam zu sich, gerade so, als ob er bisher vernebelt war, so irgendwie in einer Illusion schwebte. Und jetzt kommt er zu sich, bildlich gesprochen und ganz real, und ist bereit, seine Schuld zu bekennen, erinnert sich an seinen Vater und will nach Hause. Es gibt ja viele Leute, die, wenn sie nicht mehr weiter wissen, sich an Gott erinnern und sagen, ja, da gibt's ja noch einen. Allerdings meistens schieben sie dem dann die Schuld in die Schuhe und sagen, lieber Gott, weshalb geht es mir so dreckig? Wenn es dich gibt, dürfte es doch gar nicht so sein. Er macht es anders, er schiebt nicht dem Vater die Schuld zu, sondern sagt, der Vater, der macht es doch viel besser und die Leute, die bei ihm sind, haben es gut. Ja, er macht sich auf den Weg, er macht nicht nur Worte, sondern er geht auch konkrete Schritte. Und was er erwartet hat, wissen wir nicht. Er kommt zu seinem Vater und von dem Vater geht jetzt alle Aktivität aus. In einem Vers, diesem Vers 20, sind gleich in einem Satz 5 Verben hintereinander. Die ganze Aktivität des Vaters, da heißt es, er sah ihn von Ferne. Er fühlte Erbarmen. Er lief hin, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Normalerweise müsste ja der Sohn dem Vater um den Hals fallen. Aber hier ist es der Vater, der dem Sohn um den Hals fällt. Er redet nicht viel, aber er zeigt in seinem ganzen Verhalten, du bist mir herzlich willkommen. Ja, und dann schenkt er ihm noch 3 Dinge, ein neues Kleid. Das heißt, er soll wieder neue Ehre bekommen. Er soll sich auch selber wieder ins Gesicht schauen können. Einen Ring, das heißt, er bekommt wieder die Vollmacht eines Sohnes. Und neue Schuhe, das unterscheidet ihn von Knechten im Haus, die nämlich keine Schuhe trugen, dass er wieder als Sohn eingesetzt wird. Eine schöne Rückkehr, so schön, wie sie sich dieser Sohn sicher nie vorgestellt hätte. Es gibt dazu eine unrühmliche Parallele im Alten Testament, könnte man einen kleinen Bibelquiz machen, wo ist da auch mal ein Sohn zurückgekehrt und der Vater fiel ihm um den Hals und sie haben sich umarmt. Aber der Sohn, der damals zurückkehrte, hatte einen Fehler, er kam zwar zurück, aber er hat keine Buße getan, er hat nichts in Ordnung gebracht. Es war der Absalom, der geflüchtet war, weil er seinen Bruder umgebracht hatte. Und nach vielen Jahren kam er jetzt zurück nach dem Motto, es ist Gras drüber gewachsen, der Vater kann mich wieder ertragen und sehen. Aber er hatte nicht Buße getan, er war nur einfach wieder da. Eine Rückkehr ohne Buße ist mit das Schlimmste, was es gibt. Und das führte ja damals dann auch zu einer riesigen Katastrophe, wo es noch viele Tote gab. Hier also eine Rückkehr mit Buße, mit der Bitte um Vergebung, wobei der Vater ihm das Wort abschneidet, der kann gar nicht alles erzählen, was er sich zurechtgelegt hat. Und dann gibt es ein Freudenfest. Der Vater behauptet, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. War der Sohn tot? Vorhin war der Stecker hier nicht in der Steckdose. Die Leitung war nicht tot, aber es lief nichts, weil die Verbindung fehlte. Und so ähnlich ist das zwischen dem Vater und seinem Sohn. Beide waren nicht tot, aber die Verbindung war tot. Und so ist unsere Beziehung zu Gott von Geburt an, haben wir eine tote Beziehung zu Gott. Das heißt, wir haben keine richtige Verbindung zu ihm. Wir haben Gott nicht im Herzen, wenn wir geboren werden. Und das nennt die Bibel eine tote Beziehung. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das heißt, er kam wieder zu mir. Er war verloren und ist gefunden worden. Das ist interessant. Hätte der Sohn das auch gesagt? Ich bin gefunden worden? Er hat sich doch aufgemacht, um zurückzukehren. Nicht der Vater hat ihn besucht im Schweinetrog, sondern er kam zurück. Und trotzdem sagt der Vater, er ist gefunden worden. Gottes Liebe hat ihn letztlich wiederbekommen. So liebevoll nimmt Gott Menschen auf, wenn sie zum Glauben kommen an Jesus, wie dieser Sohn aufgenommen wurde von seinem Vater. Es ist eigentlich eine Werbung für die Liebe Gottes, damit Menschen verstehen, so herzlich bist du willkommen, wenn du wirklich dein Leben Jesus zuwendest. Ich las gerade ein Buch, vielleicht können Sie es auch mal lesen, Tätowiert und vorbestraft, von einem Mann namens Peter Wössner, den wir auch schon als Sprecher in unserem Männerfrühstück hatten. Der hatte als Teenager und Kind die Vorstellung, ich werde mal Tourist oder Millionär. Das sind meine zwei Berufsaussichten. Und da er weder das eine noch das andere wurde, aber 1,92 Meter groß ist und so ein Hühner von Gestalt, hat er dann gesagt, wissen Sie, Sie brauchen das sicher heute Ihr Portemonnaie nicht mehr. Wie wäre das, wenn Sie es mir geben? Und wenn er damit 1,92 Meter vor den Leuten stand, waren die alle gerne bereit, ihr Portemonnaie weiterzugeben. Und so kam er spielend zu sehr viel Geld. Falls die Leute nicht freiwillig es taten, lernten sie auch schlagende Argumente kennen. Und er hat also sehr viele unerfreuliche Dinge getan. Manchmal gab es eine sehr gute Täterbeschreibung. Und dann musste er für einige Monate hinter schwedischen Gardinen verschwinden, bis er dann wieder rauskam und weitermachte. Lebte hier unter anderem auch in Frankfurt, besuchte dort auch eine Teestube 7 Jahre lang, in der ein Mann namens Hans Klein mitarbeitete, den viele kennen, weil er hier schon mehrfach gepredigt hat. So ein lieber, ich sage mal, etwas kleinerer, weißhaariger Mann. Und dann sagte er, ich werde aus diesem Schlamassel rauskommen. Wenn ich jetzt wieder aus dem Knast draußen bin, werde ich keinem mehr sein Geld abnehmen. Ich werde jeden Gelegenheitsjob annehmen, der mir geboten wird, nur um da herauszukommen. Und es dauerte 2-3 Wochen, dann hat er schon wieder das erste Portemonnaie gewonnen und vieles mehr und er landete wieder dort. Wenn ihr euch bitte nachher über irgendwelche Unklarheiten unterhaltet. Er schaffte es nicht und da wurde er in dieser Teestube angesprochen. Willst du nicht mal zu uns in unser Haus Metanoia kommen? Metanoia heißt Buße auf Deutsch. Es war ein neu errichtetes Haus in Frankfurt. Und dann hat er dort eine Therapie begonnen über viele Monate und war der Erste, der sie auch wirklich durchgehalten hat und frei wurde von seinem chaotischen Lebensstil. Aber nur, weil er Jesus kennenlernte in dieser Zeit und diesen inneren Frieden empfand. Und dann hat er Scheibe für Scheibe seine Vergangenheit abgetragen, da um Vergebung gebeten, das in Ordnung gebracht, soweit es überhaupt noch in Ordnung zu bringen war, ist inzwischen verheiratet und setzt sich für Jesus ein. Er konnte eigentlich das bestätigen, was in einem schönen Lied ausgedrückt wird, das viele auch mögen unter uns, Stern, auf den ich schaue, da heißt es in einer Zeile, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Das heißt, lieber Gott, ich habe gar nichts mitzubringen, auch meinen Charakter kann ich dir nicht anbieten, sondern ich kann nur sagen, vielen Dank für deine Liebe. Ja, mancher kehrt zu Gott um, weil alle Trümpfe im Leben verbraucht sind. Er hat nichts mehr, was er anbieten kann. Die Liebesbeziehungen sind alle kaputt, der Beruf ist im Eimer, die Finanzen sind ruiniert, das Selbstwertgefühl ist zerbrochen und so sitzt mancher wirklich völlig im Dreck. Und dann sagt er, gibt es noch irgendeinen, der mich mag und liebt? Und so kommt manche aus dieser völligen Isolierung heraus zur Erfahrung der Liebe Gottes, indem er neu anfängt zu beten und sich diesem Gott öffnet und Jesus kennenlernt und von daher oft wieder neu aufgebaut wird. Aber nicht jeder hat Freude daran. Der Feind Gottes flüstert jedem ins Ohr und sagt, guck mal, solche Versager wie dich braucht Gott nicht. Auf so Leute wie dich achtet er auch gar nicht. Du brauchst gar nicht zu kommen, es hat keinen Sinn. Ich denke, fast jeder unter uns hat diese Stimme schon mal gehört, wenn er irgendeinen Fehler gemacht hat, brauchst es gar nicht zu versuchen, da wieder zurückzukommen, es lohnt sich nicht, es klappt nicht. Aber es klappt schon. Ein kleiner Tipp, man muss nicht ganz unten sein, um zum Vater zurückzukehren. Der Sohn hätte auch auf jeder Zwischenstation seines Lebens schon umkehren können, wo er noch nicht im Schlamassel saß. Man kann also auch ohne im Schlamassel zu sitzen schon zu Gott kommen und seine Liebe erfahren. Manchem gefällt das nicht, dieser ältere Sohn, ist eine Karikatur, das Spiegelbild für selbstgerechte Kritiker. Selbstgerechte Kritiker, die sagen, nee, nee, so einfach geht das nicht. Einfach zu sagen, hier bin ich wieder, nehme ich an, das ist viel zu leicht. Da muss schon irgendwie mehr geschehen. Ich habe mir schließlich auch Mühe gegeben, bei dem Vater zu bleiben und habe viel Leistung gebracht. Haben Sie das schon mal gehört, als Sie zum Glauben kamen, dass vielleicht Ihre eigenen Freunde sagten, was, so einfach soll das gehen, so einfach machst du dir es mit dem lieben Gott, nur zu Jesus zu beten und dann sei alles in Ordnung, das können wir nicht für gut ansehen. Das ist viel zu billig. Dieser ältere Sohn ist so sauer, dass er noch nicht mal in das Fest hineingeht. Der Vater muss rauskommen und dann macht er dem Vater Vorwürfe und sagt, guck mal, dein Sohn, nicht etwa mein Bruder, dein Sohn, guck mal, dieser schlimme Kerl, der kriegt jetzt alles und ich nichts. Er kritisiert dabei den Vater. Menschen, die anderen vorwerfen, Gott hat dich angenommen, das ist doch viel zu billig. Kritisieren damit ja nicht nur dich oder sie, sondern letztlich Gott, den Vater. Und der Vater wirbt und sagt, versteh doch, freu dich doch mit, der ist wieder da. Er sagte, ich verstehe nichts, ich freue mich nicht mit, ich bin wirklich sauer. So einfach kann man sich das nicht machen. An dem Tag hat der Vater einen Sohn verloren, der bisher verloren, er hat einen Sohn verloren, der bisher bei ihm war, und er hat einen Sohn gewonnen, der bisher von ihm getrennt war. Eigentlich geschah jetzt hier ein Wechsel. Dieser selbstgerechte Sohn ist eigentlich ein Bild für die Pharisäer zur Zeit Jesu, die nicht verstanden, dass Jesus gerade die abgebrannten Leute annahm und liebte. Sie dachten mehr, die Anständigen, auf die hat Gott es abgesehen. Ich komme zu dem Anfang zurück. Da war die Frage, kennen Sie einen Playboy? Wissen Sie, was das ist? So Leute, die das Leben genießen möchten von der schönen Seite. Natürlich haben sie verschiedene Karten im Leben. Und mancher entdeckt auf die Dauer der Zeit, ich habe schlechte Karten, ich habe alle Trümpfe ausgespielt und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Irgendwie, ich habe zwar noch was in der Hand, aber es bringt nichts. Und dann ist es schön, wenn jemand, dem es so geht, entdeckt, da gibt es schon noch einen Trumpf, den ich nicht in der Hand habe, aber der in das Spiel meines Lebens gebracht werden kann. Das ist der Trumpf der Liebe Gottes, die mir in Jesus begegnet. Und wenn ich diesen Trumpf in mein Lebensspiel hineinlasse und bekomme, dann geht alles weiter, obwohl ich dachte, ich bin irgendwo am Ende. Ich denke, dass jeder von uns, der Jesus kennenlernte, das gemerkt hat, irgendwo Gottes Liebe hat mich eingeholt, mit mir ging es auch schon ein Stück bergab auf irgendeiner Ebene, aber ich freue mich, dass ich gewonnen wurde, gefunden wurde und jetzt möchte ich auch mit Gott feiern. Wir haben zwar keine Feier in dem Sinn, aber es gibt einen schönen Vers im Epheserbrief, mit dem ich schließen möchte, da heißt es, singet und spielet Gott lieblich in euren Herzen. Das heißt, habt eine Lebensmelodie, die in irgendeiner Weise antwortet auf diese Liebe Gottes. Hab Dank, lieber Vater, für diese wunderbare Geschichte von der Liebe dieses Vaters, der seinen Sohn annimmt. Hab Dank, Herr Jesus, dass in dir diese Liebe Gestalt gewinnt zu uns. Hab Dank, dass wir kommen können, wie wir sind. Danke, dass du uns annimmst, dass du uns veränderst, dass du uns befreist durch Vergebung, aber auch Ermutigung, auch Veränderung unseres Charakters und Wesens. Und wir loben dich über deine Güte und deinem persönlichen Interesse. Amen.